Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Was wird das für eine Welt, in der wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir uns mit einem Menschen unterhalten oder mit einer Maschine, fragt sich heute Hans-Jürgen Bartsch. Was? Fantastereien? Nein, eigentlich schon jetzt Wirklichkeit. Die humanoide Roboterdame Sophia aus den USA hat bereits vor einem halben Jahr offiziell die Staatsbürgerschaft eines Landes verliehen bekommen. Werden wir also mit künstlichen Intelligenzen so nebeneinander leben wie früher im Urwald mit den Affen? Oder werden künstliche Intelligenzen sogar selbst zu Menschen wie du und ich?
Ich bin es nicht gewohnt, mit nicht lebendem Personal zu arbeiten.
Wir werden in Zukunft auch mit Robotern zusammenarbeiten.
Laut Ihrer Personalakte sind Sie am Leben.
Und die Königsklasse wäre natürlich, wenn wir eine künstliche Intelligenz schaffen könnten, die eben ein Bewusstsein entwickelt, sich seiner selbst also bewusst ist.
Wie wäre es mit einer netten Partnerschaft?
Ich glaube, dass KI Arbeitsplätze vernichten wird.
Naja, wir haben ja zu selbstfahrende Gabelstapler und jetzt brauche ich diese ganzen Gabelstaplerfahrer nicht mehr.
Ist das geil? Was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Welche Dinge werden wir noch erledigen? Es betrifft einfach alles und jeden.
I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
Der Hörsaal an diesem Wochenende bietet allerhand Raum, in die Zukunft der KI zu blicken, der künstlichen Intelligenz. Populärwissenschaftlich macht das schon seit mehr als 20 Jahren Dr. Hubert Zitt, der nicht nur technische Informatik an der Hochschule Kaiserslautern lehrt. So richtig bekannt wurde er durch seine Star Trek-Vorlesungen, mit denen er seit 1996 durch die Republik tourt. Und als Sachbuchautor. Am 20. Dezember 2017 hat er in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz eine Vorlesung unter dem Titel »Künstliche Intelligenz und Science-Fiction« gehalten. Und nicht nur die Serie Star Trek hat in ihren Folgen Fragen aufgeworfen, mit denen sich Wissenschaftler heutzutage ganz ernsthaft beschäftigen.
Und die teilen wir erstmal ein in zwei Kategorien. Das eine sind die Roboter, also die künstlichen Intelligenzen, die menschenähnlich sind, die wir ja unter der Bezeichnung Androide oder Droide kennen. Da haben wir jetzt schon das erste gelernt, kommt aus dem Griechischen, dem Mensch oder dem Mann, in dem Fall ähnlich sehend, ist aber egal, ob das Mann oder Frau ist, also irgendwas, was einem Menschen ähnlich sieht. Da kommt das Wort her, die in Star Wars haben das einfach abgekürzt und Droide genannt, das ist kein Unterschied. Die anderen, das sind die künstlichen Intelligenzen, die keinen Körper haben und alles wahrnehmen können, aber eben sich nicht bewegen können. Wir fangen mal mit den Droiden an und wir machen das so ein bisschen chronologisch. Und es ging los mit Metropolis, mit der Maschinen-Maria, die ja dann als Maschine geschaffen wurde und weitergelebt hat. Stummfilm, also da kamen schon die ersten Intelligenzen vor. Robbie aus Forbidden Planet, das Gehirn irgendwie funktionierte noch mechanisch. Und ich habe Storys gehört von Leuten, die total enttäuscht waren, als sie gehört haben, dass da ein Mensch drin gesteckt hat bei den Filmaufnahmen. Der ist ihnen bekannt, C-3PO oder Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und Data aus Star Trek, Andrew kommt aus dem Film Der 200-Jahre-Mann, Sonny aus iRobot, Ava aus Ex Machina, da werden wir heute viel drüber hören. Der Film Ex Machina trifft viele Dinge wirklich auf den Punkt. Die ohne Körper, Klassiker, HAL 9000 aus Odyssey 2001 im Weltraum oder Samantha, ein Film, der nicht so bekannt ist. Schauen wir uns nachher eine kurze Szene an, auch sehr interessant. Will aus Transcendence oder Transcendence, auch daraus werden wir nachher eine Szene sehen. Ja, und dann gibt es noch ganz viel mehr, die ich jetzt nicht einzeln nennen kann, weil das würde den Rahmen sprengen. Jetzt ist eben gerade so die Zeit, wo diese künstlichen Intelligenzen überall auftauchen und es ist auch notwendig. Wir werden einen Umbruch haben in unserer Gesellschaft. Denken wir an Altersentwicklung, an Urbanisierung. Um mal ein Beispiel zu nennen. Als ich Student war, gab es in Deutschland, wir haben da Exkursionen gemacht und Kraftwerke und so weiter, gab es in Deutschland ca. 600 Kraftwerke. Das war gut handelbar. Heute haben wir alleine 30.000 Windkraftanlagen, die Photovoltaikanlagen gar nicht mitgerechnet. Das muss doch irgendwie alles geregelt werden. Und dafür brauchen wir intelligente Systeme. Sonst haben wir ein echtes Problem. Und deshalb werden künstliche Intelligenzen, intelligente Systeme auch notwendig werden in Zukunft. Und wir werden in Zukunft auch mit Robotern zusammenarbeiten. Das wird so sein. Nicht in der Form, wie wir das heute bei der Autoproduktion zum Beispiel kennen, dass da ein Roboter irgendwas zusammenschweißt, sondern ich rede davon, dass Menschen mit Maschinen Hand in Hand arbeiten. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das wird auch Fragen aufwerfen, das wird Probleme aufwerfen. Und viele dieser Fragen sind in Science-Fiction-Filmen oder dieser Probleme sind angesprochen worden. Und die wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen. Was ist also, wenn die Maschinen plötzlich intelligenter werden als die Menschen? Da ein schöner Ausschnitt aus dem Film Transcendence und Johnny Depp erklärt uns das mal.
Das vereinte Wissen von Neurowissenschaftlern, Ingenieuren, Mathematikern und Hackern in diesem Auditorium verblasst verglichen mit der primitivsten künstlichen Intelligenz. Einmal vernetzt, würde eine empfindungsfähige Maschine schnell die natürlichen Grenzen überwinden. Und in kurzer Zeit wäre ihre analytische Kraft größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen auf der Welt seit Anbeginn der Zeit. Stellen Sie sich eine Maschine mit der kompletten Bandbreite menschlicher Emotionen vor, die zur Empfindung fähig ist. Einige Wissenschaftler bezeichnen dies als Singularität. Ich nenne es Transzendenz.
Der Inhalt dieses Films wird wirklich sehr gut zusammengefasst in dieser sehr kurzen Star Trek-Szene.
Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, mein Wissen in diesen Computer zu überspielen. Ehe ich sterbe, habe ich die Absicht, meinen gesamten Intellekt dieser Maschine anzuvertrauen.
Genau darum geht es in Transzendenz. Also Will, der Wissenschaftler, der KI-Wissenschaftler Will, liegt im Sterben und man hat eine Möglichkeit gefunden, eben sein Intellekt in eine Maschine zu überspielen. Sowas wie ein Mindfile eben zu erzeugen, mit all seinen Erinnerungen und seinem Bewusstsein in einen Computer zu überspielen. Will lebt dann also als Computerprogramm weiter und generiert sich selbst auf Bildschirme, so wie er früher ausgesehen hat. Und dann kommt eben dieser Punkt, an dem es den Wissenschaftlern hier gelungen ist, diesen weiterlebenden Will in dem Computer zu aktivieren. Und das Erste, was er dann machen will, das schauen wir uns jetzt hier mal an.
Gott, er hat angefangen, selbst seinen Code umzuordnen. Das ist unglaublich.
Ich muss mich vernetzen. Ich brauche mehr Energie. Neuen Prozessor, dreimal so leistungsfähig wie das derzeitige System. Diese Pläne, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist, als wäre mein Geist befreit worden. Bring mich online. Ich brauche Zugriff auf Finanzmärkte, Universitätsdatenbanken.
Kannst du dir vorstellen, wozu er imstande wäre, wenn wir ihn online bringen?
Ja, also das Erste, was er machen will, ist Wissen sammeln. Bring mich online, ich brauche Zugriff auf Universitätsdatenbanken, auf Märkte, damit kriegt er eben das Geld, um das zu finanzieren und so weiter. Und so geht es in dem Film weiter, dass er eben ja so ein bisschen auch die Macht übernimmt. Also dieses Problem der technologischen Singularität ist eins. Das andere, wenn dann es solche Maschinen gibt, sind das dann anerkannte Lebensformen.
Ich bitte um Entschuldigung, Mr. Data. Ich bin es nicht gewohnt, mit nicht lebendem Personal zu arbeiten. Ich muss mich noch einmal entschuldigen. Laut Ihrer Personalakte sind Sie am Leben. Das muss ich wohl akzeptieren.
Tja, das müssen wir vielleicht irgendwann akzeptieren. Schauen wir mal. Was wäre denn eigentlich, diese Frage kann man sich ja stellen, wenn eine KI plötzlich zu einer Lebensform wird, wenn wir vielleicht gar nicht die Krone der Schöpfung sind? Wenn die Evolution für uns vorgesehen hat, dass wir mit dem jetzigen Stand unseres Wissens dazu auserkoren sind, andere Intelligenzen zu schaffen. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder diese Lebensformen existieren parallel, also biologische und technologische Lebensformen existieren parallel nebeneinander her, so wie heute die Affen und die Menschen nebeneinander. Und wir können nur hoffen, dass es nicht so endet wie beim Homo erectus, dass der Neandertaler und die heutigen Menschen hier auseinandergehen und einer davon stirbt aus. Das wollen wir nicht hoffen. Aber man kann die Frage stellen, wenn jetzt eine solche, schauen wir uns nochmal an, wenn eine solche technologische Lebensform jetzt plötzlich mit uns lebt, zusammenlebt, welche Bedürfnisse könnte die dann haben? Haben die Rechte? Diese Frage kann man sich ja stellen. Könnte man, wenn eine solche künstliche Intelligenz jetzt plötzlich ein Bewusstsein bekommt, können wir die dann noch als unseren Besitz ansehen? Oder ist das so eine Art Sklaverei? Diese Frage kann man sich ja berechtigt stellen. Und wie würde eine solche künstliche Intelligenz eigentlich reagieren, wenn sie ihre eigene Existenz gefährdet sieht? Wenn wir planen, sie abzuschalten, weil wir merken, das Ding macht nicht das, was wir wollen, würde sie sich dagegen wehren, abgeschaltet zu werden? Und wie würde sie sich dagegen wehren? 2001 Odyssee im Weltraum ist ja das beste Beispiel dafür. Und ist die Zukunft der Menschheit dann überhaupt noch irgendwie vorhersehbar? Und eine Frage, die wir heute Abend noch beantworten werden, könnte eine künstliche Intelligenz sogar ein Staatsbürger von irgendeinem Land werden? William Stern, der hat Intelligenz als die Fähigkeit eines Individuums definiert, sein Denken bewusst auf neue Anforderungen einzustellen. Also uns passiert das ja täglich, dass wir zu einer Situation kommen, die wir noch nie erlebt haben und entscheiden dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, wie wir da reagieren. Und das ist Intelligenz, nicht, dass alles Mögliche vorprogrammiert ist, so wie das heute bei Computern noch der Fall ist, also dass man für alle möglichen Situationen einen Algorithmus geschrieben hat. Intelligenz ist die allgemeine Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben. Und das unterscheidet uns auch noch von Maschinen. Und wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz reden, dann wollen wir einfach nur das, was wir Menschen gut können, nämlich uns auf neue Situationen einzustellen, den Maschinen beibringen. Und die Königsklasse wäre natürlich, wenn wir eine künstliche Intelligenz schaffen könnten, die eben ein Bewusstsein entwickelt, sich seiner selbst also bewusst ist. Schauen wir uns mal an, wie das bei Menschen funktioniert. Die Neurowissenschaftler teilen das so in 4 Stufen etwa ein. In der ersten Stufe dieser Intelligenzbildung bei Menschen lernen wir krabbeln, stehen, laufen und so weiter. Das passiert alles in den ersten beiden Jahren. Dann kommt die Klassifizierung von Objekten. Ein Kind weiß zum Beispiel sehr, sehr früh, was man mit Bauklötzen macht oder warum ein Auto da ist, dass man damit irgendwo hinfährt. Und dann kommt was Entscheidendes, nämlich das Abstrahiervermögen. Das fängt schon bei relativ kleinen Kindern an, Abstrahiervermögen, um das mal so ein bisschen als so ein Beispiel zu nennen. Ein Kind sieht eine Katze. Es schlägt dann irgendwann ein Buch auf und sieht das erste Mal Grafiken und erkennt sofort darin eine Katze. Eine Bilderkennungssoftware würde das sicherlich noch nicht leisten können. Aber das Kind schon. Das ist Abstrahiervermögen. Das können wir Menschen. Um das noch ein bisschen zu untermauern, eine kleine Aufgabe für Schüler in der 2. Klasse. Peter hat 5 Äpfel. Nachdem er 3 weitere gepflückt hat, gibt er halt die 4 davon ab und isst einen auf. Wie viele Äpfel hat er noch? Abstrahiervermögen heißt, was passiert, wenn ich Äpfel pflücke, wenn ich aufesse, wenn ich abgebe? Das kann ein Computer noch nicht wissen. Er kann es nur wissen durch Erfahrung. Ja, und da muss er eben lernen. Oder dieses Beispiel. Der Ball durchbrach den Tisch, er war aus Glas. Und der Satz, der Ball durchbrach den Tisch, er war aus Stahl. Wir Menschen wissen sofort, was jetzt da aus Glas ist und was aus Stahl ist, weil wir Erfahrungen mitbringen. Die Maschine kann das nicht wissen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das ist Intelligenzbildung. Und da sind die Computer noch ein bisschen weiter davon entfernt. Und dann die 4. Stufe ist das abstrakte Denken. Das sollte so mit 12 Jahren abgeschlossen sein. Und dann erweitern wir praktisch nur noch die Bandbreite unseres Wissens. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Besser ist, wenn wir mehr Wissen sammeln. Natürlich gibt es auch Nachteile. Wir Menschen sind vergesslich. Also unser Wissen geht verloren, wenn wir nicht so eine Technologie haben, wie wir sie hier in Transcendence gesehen haben, dass wir dieses Wissen in einen Mindfile überspielen können. Und was man noch sagen kann, ist, dass ja jeder Mensch individuell diese Entwicklungsstufen durchlebt. Und das ist eben bei Maschinen nicht so. Einmal gelernt kann eine Maschine, das, was sie ja gelernt hat, das kann man einfach auf eine andere Maschine überspielen. Mit anderen Worten, zukünftige Roboter oder sowas, die können von Anfang an sprechen, laufen, weil es ein Roboter mal gelernt hat. Und dann kann man das auf andere Maschinen einfach kopieren. Das ist schon ein großer Unterschied gegenüber dem, was wir Menschen durchlaufen müssen. Und wenn jetzt so ein Roboter mal was nicht kann, ja, der hat jetzt schon viel gelernt und kann mit vielen Situationen umgehen, und dann soll er plötzlich einen Hubschrauber fliegen. Hat aber noch nie getan. Und dann könnte das so funktionieren. 5 Sekunden. Ein Mensch braucht dafür 2 Jahre, einen Hubschrauber zu fliegen. Das unterscheidet die künstlichen Intelligenzen von uns. Der Begriff künstliche Intelligenz ist so in unseren Alltag eingezogen im Jahr 1956, als John McCarthy eine wissenschaftliche Konferenz einberufen hat mit diesem Thema, künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence. 1956 war das, der schon erwähnte Alan Turing hat schon ein paar Jahre früher einen Aufsatz über künstliche Intelligenzen geschrieben, bei dem er diesen Test, diesen Turing-Test beschrieben hat, der später dann erst als Turing-Test bekannt wurde. Und über diesen Turing-Test habe ich auch jetzt was vorbereitet. Wir schauen uns mal dazu diesen Dialog an.
Also, weißt du, was der Turing-Test ist?
Ja, ich weiß, was der Turing-Test ist. Es geht dabei um die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Wenn dem Menschen nicht auffällt, dass sein Gegenüber ein Computer ist, gilt der Test als bestanden.
Und wenn er bestanden ist, was heißt das?
Dass der Computer künstliche Intelligenz aufweist. Entwickelst du eine KI?
Ich habe bereits eine entwickelt. Und während der nächsten paar Tage bist du die menschliche Komponente bei einem Turing-Test.
Ach.
Ganz kurz die Story von diesem hervorragenden Film Ex Machina. Nathan ist der Gründer und auch Inhaber der im Film marktbeherrschenden Suchmaschine mit diesen zwei O. Ihr wisst schon, ja? Blue Book. Also es ist nicht zu übersehen, dass da eine Ähnlichkeit gibt. Und Nathan hat eine künstliche Intelligenz erschaffen, nämlich Ava. Ava ist ja ein humanoider Roboter. Und Nathan lädt Caleb, das ist einer seiner Mitarbeiter, zu sich ein. Und er ist jetzt eben die menschliche Komponente bei einem Turing-Test. Nun ist das aber nicht so, wie das Turing beschrieben hat, sondern, also Turing hat es ja so beschrieben, dass wir den Gegenüber nicht sehen, sondern dass wir nur aufgrund des Dialoges erkennen sollen, ist das jetzt eine Maschine oder ist das ein Mensch. Aber Caleb begegnet Ava und unterhält sich mit ihr und dann kommt es zu folgendem Dialog.
Es hat dich beeindruckt.
Ja. Obwohl?
Du bist also nur unter Vorbehalt beeindruckt?
Nein, ich habe keine Vorbehalte gegen Sie. Nur wird für den Turing-Test die Maschine vor dem Fragensteller verborgen.
Nein, darüber sind wir hinaus. Würde ich sie verbergen, sodass du nur ihre Stimme hörst, ginge Ava als Mensch durch. Der wahre Test ist, ob du in dem Wissen, dass sie ein Roboter ist, trotzdem empfindest, dass sie ein Bewusstsein hat.
Ich nenne das mal einen erweiterten Turing-Test. Es geht nicht mehr darum, zu erkennen, dass es eine Maschine ist, sondern ob diese Maschine ein Bewusstsein hat. Darum geht es in dem Film und das ist sehr, sehr interessant. Nochmal zurück zu dieser Konferenz. Auf dieser Konferenz im Jahr 1956 hat also Arthur Lee Samuel das erste Mal auf einer solchen wissenschaftlichen Konferenz ein System vorgestellt, das selbstständig lernt. Und zwar ging es dabei um das Brettspiel Dame. Natürlich war das nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, dass ein Computer mit diesen bereits erwähnten Deep Learning Algorithmen selbstständig lernt, sondern man hat jeden Spielzug eintippen müssen. Aber diese Maschine, dieses Programm, mit jedem Damenspiel besser geworden und hat dann sogar 56 die Software sozusagen besser Dame gespielt als der Programmierer. Und das erste Mal, dass ich in einem Science-Fiction-Film gesehen habe, dass ein Computer selbstständig lernt, war in dem Film Wargames, die Älteren werden ihn gesehen haben, die Jungen können damit gar nichts mehr anfangen. Ja. Wargames 1983, die Story dazu, der David war ein Computerfreak und er hat sich mit einem Akustikkoppler, ja, mit einem Akustikkoppler, in ein Computersystem eingewählt. Also wer nicht weiß, was ein Akustikkoppler ist, bevor es Modems gab und IDSL und so, hat man den Telefonhörer vom Telefon auf ein Gerät gelegt und die Computersignale wurden in Töne moduliert. Macht man heute eigentlich immer noch so ähnlich, aber damals hat man es wirklich gehört. Das hat sich, jetzt nicht erschrecken, das hat sich so angehört. Ja, und dann, genau, ja, dann wurde diese Verbindung hergestellt. So. Jetzt hat dieser David, der hat sich in ein Computersystem eingewählt und war der Meinung, dass er sich in einen Server von einem Spielehersteller einwählt. Dabei war es aber der Militärcomputer von der USA. Und dieser Militärcomputer, Whopper hieß er, so hieß also die Hardware, die Software hatte den Namen Joshua, die KI. Und der war jetzt nur dafür programmiert, einen Erstschlag von den Russen sofort zu erkennen oder von der UdSSR damals und darauf zu reagieren. Also diese Maschine, die war auch verbunden mit Abschussvorrichtungen der Atomraketen und so weiter und so weiter. Und jetzt ging es um Folgendes. Dadurch, dass David in dieses Spiel eingedrungen ist, hat der Computer gedacht, in Anführungszeichen, oder das ist so interpretiert, als hätten die Russen jetzt einen Erstschlag hier gestartet. Wir sind in der Hochzeit des Kalten Krieges, ja, 83. Und der wollte dann Atomraketen auf Russland schicken. Und jetzt ging es darum, diesen Computer davon zu überzeugen, zu lernen, dass ein dritter Weltkrieg keine gute Idee ist. Und das passiert witzigerweise mit einem Spiel, das wir alle kennen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es geht also darum, dass dieser Computer lernen soll.
Das Spiel kann man nicht gewinnen.
Ich weiß, es geht nicht, aber er hat es noch nicht gelernt. Ist es möglich, dass er selbstständig spielt?
Ja, Anzahl der Spieler 0.
Der Computer hat dann Tic-Tac-Toe gespielt, immer wieder gegen sich selbst und hat festgestellt, oh, dieses Spiel kann man ja gar nicht gewinnen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Dritten Weltkrieg? Kann man den gewinnen? Und dann hat er den Dritten Weltkrieg durchgespielt und kommt zu folgender sehr interessanter Erkenntnis.
Ein seltsames Spiel, der einzig gewinnbringende Zug ist, nicht zu spielen. Wie wär's mit einer netten Partie Schach?
Der einzig gewinnbringende Zug ist, nicht zu spielen. Ich hoffe, solche Männer wie Trump oder der in Nordkorea, die kennen diesen Film und haben ihn vielleicht gesehen. Hoffen wir mal. Aber wie wär's denn eigentlich mit einer netten Partie Schach? Was für eine Überleitung zu Deep Blue, der eben im Jahre 1996 den damaligen Weltmeister Kasparov geschlagen hat und 97 gleich die ganze Partie gewonnen hat. Der hat aber damals nur berechnet. Der hat 200 Millionen Schachstellen pro Sekunde durchgerechnet und durchgerechnet und durchgerechnet und war dann auch besser als sein Programmierer. Ja, wir sind ja bei den Meilensteinen. Also das war so ein Meilenstein. Deep Blue hat den Schachweltmeister geschlagen. Oder das Computersystem Watson hat im Jahr 2011 damals im Ratespiel Jeopardy, das ist eine Quizshow in den USA, den damaligen Champion geschlagen. Watson hatte damals 16 Terabyte Arbeitsspeicher. Der hatte nicht für Festplatte, nur Arbeitsspeicher. Der hatte die ganze Wikipedia-Bibliothek praktisch oder Datenbank im Arbeitsspeicher drin. Hat das eben so gespielt. Dann kam Siri und erste brauchbare Spracherkennungssoftware und so weiter. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, wie lange lassen sich die Roboter das gefallen, bis sie zurückschlagen, bis sie einen Kinnhaken geben. Also das waren so ein paar Meilensteine, wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Schauen wir uns mal an, welchen Einfluss hat jetzt diese technische Entwicklung auf unser Leben. Und die Leute reden ja alle über industrielle Revolution und so weiter. Eigentlich reden wir hier nicht von Revolutionen, sondern wir reden von einer technologischen Evolution, die sich da durchzieht. Und die ist nicht zu Ende, nicht mit der ersten, zweiten, dritten oder vierten Revolution, sondern das wird immer weitergehen. Und wir starten mal mit einer Star Trek-Szene, was die industrielle Revolution angeht, und zwar die erste.
Vor 400 Jahren warfen auf dem Planeten Erde Arbeiter, die ihre Arbeitsplätze durch Automation bedroht sahen, ihre massiven Holzschuhe, auf Französisch Sabot, in die Maschinen, um sie zu stoppen. Daher kommt das Wort Sabotage.
Haben wir doch wieder was gelernt, ja? Da kommt das Wort Sabotage her. Die Leute haben sich also damals schon gefragt, wenn jetzt da die ganzen Maschinen sind, wo bleibt denn dann der Mensch? Was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Welche Dinge werden wir noch erledigen? 18. Jahrhundert, zweite industrielle Revolution, Massenfertigung, Fließbandarbeit, die Fragen sind die gleichen geblieben. Dritte industrielle Revolution, Einführung von Computertechnologie, und die Fragen sind immer noch die gleichen. Und jetzt kommt Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution. Digitalisierung, Individualität. Sie setzen sich zu Hause hin und geben mit 10 Mausklicks ein, wie ihr nächstes Auto aussehen soll. Das wird genau nach ihren Vorstellungen gefertigt. Das ist Industrie 4.0. Und natürlich wird das uns auch beschäftigen und es wird auch Arbeitsplätze kosten und es wird unser Leben verändern. Es gibt auch eine Studie darüber von Boston Consulting, die Folgendes geschrieben haben. Bis zum Jahr 2025 werden durch die Digitalisierung in Deutschland 610.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es werden auch 1 Million neue Arbeitsplätze entstehen. Aber das sind andere Arbeitsplätze. Und es gibt eine ganz eindeutige Korrelation zwischen Bildungsstand und der Automatisierungswahrscheinlichkeit in Zukunft. Ja, also je höher der Bildungsstand ist, umso weniger wahrscheinlich ist, dass dieser Job durch irgendwelche Maschinen automatisiert wird. Was ist also die Botschaft? Hier sind wir genau in der richtigen Institution dafür. Guckt, dass eure Kinder einen möglichst hohen Bildungsstand erreichen. Und wenn ihr hier studiert, dann solltet ihr vielleicht drüber nachdenken, was die Alternative ist, wenn man keine Lust hat, in die Vorlesung zu gehen und so weiter. Schaut euch das an. Ja. Es gibt sogar eine Top 10 für die am wenigsten und am meisten gefährdeten Berufe bis zum Jahr 2035. Die Anzahl der Leute in Deutschland, die in diesen Berufen arbeiten, also zum Beispiel Bankkaufleute 500.000 oder Buchhaltung 300.000 und 2,7 Millionen in Büros und so weiter. All diese Berufe haben eine Automatisierungswahrscheinlichkeit größer 70%. Das ist die Realität. Und es gibt die Berufe mit einer Automatisierungswahrscheinlichkeit kleiner 30%. Alles, was mit Menschen zu tun hat, Altenpflege, Kinderbetreuung, Hochschullehre, Gesundheit und Krankenpflege, all diese Berufe haben eine relativ geringe Automatisierungswahrscheinlichkeit und natürlich alles, was mit IT zu tun hat, Führungskräfte und sowas auch. Also hier kann man mal sehen, wo man hin will in Zukunft. Und wie es der Herr Kevin Kelly mal gesagt hat, ein Mitbegründer des Magazins Wired, es betrifft einfach alles und jeden. Wir werden uns dem nicht entziehen können, dieses Internet der Dinge oder wie es auch so schön heißt, Internet of Everything. Es gibt eine Vorhersage, dass bis zum Jahre 2020 25 Milliarden Geräte permanent miteinander verbunden sein werden. Und interessant dabei ist, dass der meiste Anteil der Kommunikation der ist, bei denen Maschinen mit Maschinen kommunizieren. Nicht, dass wir aus dem Internet Daten abrufen, dass wir telefonieren oder so, sondern die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, die wird immer mehr und die nimmt den größten Teil der Kommunikation in Anspruch. Das heißt also, in Zukunft werden vor allem die Maschinen miteinander kommunizieren, nicht die Menschen. Das ist sowas, ja, was jetzt natürlich in unseren Alltag mehr und mehr einzieht. Darüber muss man ja schon gar nicht mehr reden, Smart Home. Ja, denken wir hier an Alexa, zu der ich ja sagen kann, da mach mir die Rollläden zu oder sonst schalte das Licht an oder so. Ein bisschen komischer wird es schon, wenn man eine App braucht, um zu gucken, ob man seine Zähne richtig geputzt hat. Ja, also die zählt mit, ob ich lange genug die Zähne putze. Also, aber es kann noch komischer werden. Ich kann mit meinem Smartphone ein Sexspielzeug fernsteuern. Das ist ja nicht nur eine Fernbedienung von hier bis unterhalb der Gürtellinie, sondern auch vielleicht vom Hotelzimmer nach Hause ins Schlafzimmer natürlich. Ja, das funktioniert ja genauso. Und man kann dann zum Beispiel von dem Modus Wave in den Modus Cha-Cha-Cha wechseln. Ist ja ganz nett. Aber was hat denn das jetzt mit künstlicher Intelligenz zu tun? Nun, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Was ist denn das nämlich passiert? Ja, also diese Firma hat alle Daten, das Ding hat eine Internetverbindung. Wenn das irgendwas eine Internetverbindung hat, dann kann ich natürlich da auch die Daten abgreifen. Und die haben alles abgegriffen. Wann das Ding benutzt wurde, wie oft, in welchem Modus, mit welcher Intensität, alles. Ja, und das ist Internet der Dinge, um es mal deutlich zu sagen. Und ich hoffe, das bleibt euch auch im Gedächtnis. Also es geht mir nicht darum, über Sexspielzeug zu reden, sondern wir reden über künstliche Intelligenz. Und wie ich vorhin gesagt habe, künstliche Intelligenz ist, wir wollen das menschliche Verhalten nachbilden und dafür müssen wir natürlich sehr viele Daten sammeln von Menschen, wie sie reagieren, was sie machen. Und mit jedem Klick auf einen Like-Button, jedes Mal, wenn wir eine Google-Anfrage machen, geben wir Informationen preis. Mit jedem Benutzen einer Kundenkarte werden wir Daten liefern für künstliche Intelligenzen. Ein Beispiel, das durch die Welt gegangen ist, in einer amerikanischen Supermarktkette namens Target in Minnesota, ist 2012 Folgendes passiert. Da hat eine Frau angefangen, ihr Kaufverhalten, das hat man anhand der Kundenkarte gemerkt, ihr Kaufverhalten zu ändern. Die hat zum Beispiel unparfümierte Cremes gekauft und so weiter. Die Firma hat dann sofort daraus geschlossen, diese Frau ist schwanger und hat ihr Schwangerschaftsprodukte geschickt. Dummerweise war das ein minderjähriges Mädchen und der Vater hat die Post bekommen und wollte die Firma verklagen, weil die Tochter Schwangerschaftsprodukte bekommen hat, worauf sich herausgestellt hat, dass die Tochter schwanger war. Mit anderen Worten, das Netz hat vor dem Vater gewusst, dass die Tochter schwanger ist. Dieses Beispiel hat eine Frau in Karlsruhe, mit der ich mich letztes Jahr unterhalten habe, hat es auch gelesen und das hier sind jetzt Informationen aus erster Hand. Die hatte eine Payback-Karte und hat gesagt, das probiere ich doch mal aus. Und ist dann hingegangen und hat mit ihrer Payback-Karte weiterhin alles ganz normal bezahlt, außer den Tampons. Sonst ganz normal die Payback-Karte verwendet. Tampons immer bar bezahlt. Ist genau das passiert. Genau das. Also benutzt ruhig eure Payback-Karte weiter. Ja? Ich will keine Werbung oder Anti-Werbung machen. Aber das passiert dann. Nach ein paar Monaten hat sie Schwangerschaftsprodukte, Babyartikel bekommen und so weiter. Die wissen alles über euch. Also ja, man müsst nicht meinen, dass die Payback-Karte umsonst wäre. Ja. Meint man ja immer so, dass man das geschenkt bekommt. Oder Google weiß natürlich, wann ich Geburtstag habe. Ja, natürlich weißt du. Und das genau ist in Ex Machina deutlich geworden. Er ist der Inhaber der marktbeherrschenden Suchmaschine Blue Book.
Komischer an Suchmaschinen ist Folgendes. Zuerst war es wie auf Öl zu stoßen in einer Welt vor der Erfindung der Verbrennungsmaschine. Viel zu viel Rohstoff. Niemand wusste ihn zu nutzen. Weißt du, meine Konkurrenten, die waren darauf fixiert, alles einzusaugen und zu versilbern über Shopping und soziale Medien. Sie dachten, Suchmaschinen wären eine Sammlung dessen, was die Menschen denken. Dabei sind sie eine Sammlung dessen, wie die Menschen denken.
Ist das geil? Es ist eine Sammlung dessen, wie die Menschen denken. Und wenn man das erst erkannt hat, dann kann man natürlich da auch viel damit machen. Gut, wir schauen uns das mal so in den letzten Jahren an. Wenn man sich die technische Entwicklung anschaut, dann kommt man nicht vorbei am Mooreschen Gesetz. Schon 1965 hat der Gordon Moore gesagt, die Anzahl der Transistoren wird sich alle 18 Monate verdoppeln. Das hat man dann irgendwann so ein bisschen angepasst. Man hat gesagt, eigentlich kommt es ja nicht darauf an, wie viele Transistoren in einem Prozessor sind, sondern wie leistungsfähig er ist. Und hat dann gesagt, okay, wir wandeln das ein bisschen um und sagen, alle 18 Monate wird es also eine Verdopplung der Rechenleistung geben von irgendwelchen Prozessoren. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, das hier ist Shaky. Shaky, ein Roboter aus den 60er Jahren, Arbeitsspeicher 192 Kilobyte, 12.000 Rechenoperationen pro Sekunde. Das hier ist Watson, als es Watson noch gab. Das war der, der Jeopardy geschlagen hat. 16 Terabyte Arbeitsspeicher, Rechenoperationen pro Sekunde 80 Billionen, das heißt also mehr als Data. Wobei man natürlich sagen muss, dieses Teil hier hatte 2280 Prozessoren und ist natürlich viel größer als Data. Nur mal angemerkt, sowas gibt es heute nicht mehr. Watson ist nur noch ein Cloud-Service. Dann gibt es nicht mehr als den Watson. Das ist ein Cloud-Dienst, ist nur noch virtuell. Ja. Aber er hat mehr als Data. Und wenn wir jetzt vergleichen, wir haben in 50 Jahren 83 Millionen Mal mehr Speicher und 6,7 Milliarden Mal mehr Rechenoperationen. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Ja. Das ist schon eine Zahl. Und es wird noch besser. Die Datenmenge, die die Menschheit seit Beginn an bis zum Jahr 2000 produziert hat, angefangen von Hieroglyphen, Keilschrift, Bücher, alles, alles, bis zu DVDs, beträgt geschätzt 2 Exabyte. 2 Exabyte Daten haben wir produziert bis zum Jahr 2000. 2 Exabyte sind 2000 Petabyte oder 2 Millionen Terabyte. 2 Exabyte. Und jetzt kommt's. Heute produzieren wir 2 Exabyte Daten an einem einzigen Tag. Jeden Tag 2 Exabyte neue Daten. Die Menschheit produziert also täglich 10-mal mehr neue Daten, als in allen Büchern auf der Welt enthalten sind, durch Handys und so weiter. Vorhersagen, bis zum Jahr 2020 werden wir 25 Exabyte neue Daten produzieren und im Jahr 2025 40 Exabyte. Im Jahr 2015 haben wir 8600 Exabyte hin und her geschoben, über Handys, über Internet und so weiter, über Telefonie. Und da müssen wir schon in die nächste Einheit gehen hier, 8,6 Zettabyte. Und auch dafür gibt es eine Vorhersage. Im Jahr 2020 werden es 44 Zettabyte sein. Und 40% davon waren schon in einer Cloud. Und auf die Daten kann irgendjemand zugreifen. Vergleichen wir das jetzt mal mit unserem menschlichen Gehirn. Unser Gehirn hat etwa 86 Milliarden Neuronen, also graue Zellen. Also eigentlich sind sie rosa. Sie sind erst grau, wenn sie in einem Glas liegen. Aber sie sollten auf jeden Fall rosa sein. Und 100 Billionen Synapsen, also die Schnittstellen dazwischen. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir die Speicherkapazität eines menschlichen Gehirns auf eine Festplatte übertragen könnten, was ja nicht funktioniert, weil das menschliche Gehirn arbeitet ja analog. Aber nehmen wir mal an, wir würden alle Informationen, die ein Mensch so weiß, alle Bilder, alle Erinnerungen, alle Fähigkeiten zu lernen, zu schreiben, zu übersetzen, sonst irgendwas, auf eine Festplatte übertragen. Und dann müsste diese Festplatte etwa eine Größe von 2,5 Petabyte haben. 2,5 Petabyte, das ist so eine Schätzung. Wir machen so etwa 10 Billiarden analoge Rechenoperationen pro Sekunde. Analoge eben. Ein Vergleich mit dem leistungsfähigsten Computer, den wir im Moment haben, dieser Sunnybay Tai irgendwas Lite, der hat einen Arbeitsspeicher von 1,3 Petabyte. Nur Arbeitsspeicher, nicht die Festplatte. Der hat 1,3 Petabyte Arbeitsspeicher. Und er macht digitale Rechenoperationen 93 Billiarden, also 10-mal mehr als wir Menschen. Allerdings digital, nicht analog. Was auch interessant ist, wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, Mensch, Maschine, sehr leistungsfähige Maschine, dieser Computer braucht, um arbeiten zu können, eine Leistung von 15 Megawatt. Das ist so etwa für eine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Unser Gehirn braucht 20 Watt, um das Gleiche zu erledigen. Also ich esse 5 Gramm Schokolade und habe genug Energie, um so einen Vortrag zu halten. Die Maschine braucht ein Kraftwerk. Aber ja, da wird noch einiges passieren. Es wird vorausgesagt, dass die Rechenleistung bis zum Jahre 2040 sich nochmal vertausendfachen wird. Aber es ist immer nur ein Rechnen. Es ist noch keine künstliche Intelligenz. Es ist einfach nur mehr Rechenleistung. Und wie es der Herr Kaffner mal gesagt hat, nur durch die Beschleunigung von Rechenleistung kommen wir nicht weiter. Wir müssen lernen, Systeme zu bauen, die, wie wir Menschen, kognitive Fähigkeiten haben, Dinge erkennen, sich auf neue Situationen einstellen und nicht einfach alle für alle möglichen Situationen Algorithmen zu programmieren. Das bringt uns nicht weiter. Diese Maschinen müssen Probleme lösen können, ohne dass es ein Mensch vorher per Programm so entschieden hat. Und was eben diese Technologie, mit der wir das schaffen können, das ist eben dieses Deep Learning. Das heißt, dieses Deep Learning ist jetzt nicht mehr ein Prinzip, das wir einfach nur programmieren, sondern wir sagen den Robotern, sie sollen selbstständig lernen. Wie kriegt man jetzt noch eine Maschine dazu, selbstständig zu lernen? Nun, das macht man wie bei uns Menschen auch. Wir haben ein Belohnungssystem eingebaut. Wenn uns was gefällt, machen wir das nochmal. Wenn uns was nicht gefällt, nicht schmeckt, machen wir es nicht mehr. Ja, und also bei uns ist das durch Hormone oder sonst irgendwas gesteuert. Bei Maschinen bauen wir einfach ein Punktesystem ein. Ein Punktesystem und sagen der Maschine, du sollst bitteschön deine Punkte immer erhöhen. Und wenn du was gut machst, werden die Punkte erhöht. Wenn du was schlecht machst, werden die erniedrigt. Und deine Aufgabe ist es jetzt, diesen Punktestand möglichst zu erhöhen. Und hat die dann einfach mal machen lassen. Und hat zum Beispiel ihnen Computerspiele zur Verfügung gestellt, ohne ihnen die Regeln bekannt zu geben. Aber die Maschinen haben angefangen, diese Computerspiele zu spielen und haben selbstständig die Regeln rausgefunden. Die waren nicht einprogrammiert. Die haben so lange gespielt, bis sie die Regeln verstanden haben. Das ist so ähnlich, als wenn sie ein neues Gerät kaufen. Sie lesen ja keine Bedienungsanleitung, sondern, sondern sie probieren so lange, bis sie es eben können. Ja? Und so ist das hier auch. Die haben einfach angefangen, selbstständig diese Dinge zu lernen, haben dadurch ihr Punktesystem erhöht und es kommt noch besser. Es gab eine Situation, da hat man einen Roboter an einen Tisch gesetzt. Darf ich mal? Ich stehe mal auf. Ja, jetzt machen wir hier mal eine richtige Vorlesung. Also, der Roboter sitzt an einem Tisch und auf der anderen Seite sitzt ein Mensch und der Mensch trinkt eine Tasse Kaffee und greift nach der Zuckerdose, kommt aber nicht dran und der Roboter auf der anderen Seite schiebt ihm die Zuckerdose hin. Ohne, dass man es ihm einprogrammiert hat. Warum kann der das? Weil man ihm gesagt hat, du sollst dein Punktesystem erhöhen. Und man hat ihm einprogrammiert, Menschen zu beobachten. Und man hat ihm einprogrammiert, wenn ein Mensch was tut und der andere sagt, danke, dann ist das gut. Also hat er Menschen beobachtet. Und dann hat er gesehen, aha, die Situation habe ich schon mal erlebt. Da hat jemand nach der Zuckerdose gegriffen, der andere hat sie hingeschoben, der hat danke gesagt. Dadurch kann ich meinen Punktestand erhöhen. Also hat er es gemacht. Ohne dass man es ihm einprogrammiert hat. Das ist künstliche Intelligenz, zumindest die Vorstufe davon. Diese künstliche Intelligenz Eva von Ex Machina, die kann man nicht dadurch intelligent machen, dass wir noch mehr Arbeitsspeicher da reinbauen, sondern wir müssen ihr so etwas Ähnliches einbauen wie unser menschliches Gehirn. Und das genau hat Nathan gemacht.
Strukturiertes Gel. Statt der üblichen Schaltkreise brauchte ich etwas, das auf molekularer Ebene gestaltbar und umgestaltbar ist, aber wenn erforderlich seine Form behält. Sie behält für Erinnerungen, sie verändert für Gedanken.
Das ist deine Hardware?
Wetware.
Und die... Oh, und die Software?
Das errätst du sicher allein.
Blue Book.
Blue Book, die Suchmaschine, das ist die Software. Das Wissen der ganzen Menschheit. Jeder hat da was eingegeben, jeder hat was gegoogelt. Das ist die Software von Eva. Nun, dieses Deep Learning geht immer weiter. Die Alexa, das ist ja auch Deep Learning. Und das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war, als Rick Rashid, der damalige Chefentwickler von Microsoft, das hier vorgestellt hat, das ist ihr Übersetzungssystem. Da hat er Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz zu, was Rick Rashid das sagt.
Able to take a large amount of information from many Chinese speakers and produce a text-to-speech system that takes Chinese text and converts it into Chinese language.
Also, das Entscheidende ist, we took a large amount of information. Es geht nicht darum, eine Datenbank abzufragen, sondern viele, viele Chinesen sprechen lassen. Und das hat die Suchmaschine so gut gemacht, die heute übrigens in Skype implementiert ist. Sie können auf der einen Seite Deutsch reinreden, auf der anderen Seite kommt Chinesisch oder Französisch raus. Und das Go-Spiel, AlphaGo von Google, schlägt damals einen der weltbesten Spieler in 4 von 5 Zügen. Da hat man auch nicht einprogrammiert, sondern man hat lediglich 150.000 Partien einprogrammiert. Und dann hat man AlphaGo Millionen mal gegen sich selbst spielen lassen. Und der ist immer besser geworden, immer besser und immer besser. Und dann hat er den Weltmeister geschlagen. Das ist künstliche Intelligenz und das ist Mustererkennung. So arbeiten diese Systeme. Und ja, auch hier noch ein Beispiel, was ich sehr, sehr witzig finde, weil es mich an den Universalübersetzer von Star Trek und auch so ein bisschen an den Bubblefish erinnert. Man steckt sich einfach was ins Ohr, wenn man mit anderen Leuten reden will. Und dann kann man mit anderen Leuten, deren Sprache man nicht spricht, sprechen. Schaut euch das mal an.
The idea for a translator when I met a French girl. Elodie, put this in your ear.
Je mets ça dans mon oreille?
Yeah, put it in your ear.
Comme ça?
Yeah.
Okay.
Can you hear me in French?
Pouvez-vous me entendre en français? Oui! Je peux
Arrête, je peux entendre parler français.
Mais c'est génial. Yes, I can hear you talk French.
Comment ça se fait?
But this is awesome. But how you do it?
This little wearable uses translation technology to allow two people to speak different languages, but still clearly understand each other. It's the dream, you know? A life untethered, free of language barriers. It's just that it's no longer a dream anymore. It's real.
Also, so kann man übersetzen einfach, von einer Person auf die andere übersetzen. Man kann sogar in Meetings irgendwie mehrere Übersetzungen gleichzeitig aktivieren. Man kann auch einfach damit Musik hören. Ja, und die digitale Assistenzsysteme. Wie werden eigentlich solche digitalen Assistenzsysteme in der Zukunft aussehen, und zwar in naher Zukunft? Dazu einen Ausschnitt aus der Neuverfilmung von Zeitmaschine aus dem Jahr 2002, als der Zeitreisende hier vom Jahr 1899 ins Jahr 230 reist. Das ist ja nicht mehr so weit weg. Ja, und das war 2002, und da hat man sich solche digitale Assistenzsysteme eben so vorgestellt, dass die also irgendeine Person projizieren und dass man mit der so sprechen kann, wie wir es eben heute mit Alexa tun. Und es kommt dabei zu folgendem Dialog.
Ich bin hier, Sir.
Was sind Sie?
Die Informationseinheit der öffentlichen Bibliothek. Vox Registriernummer NY114. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin die dritte Generation eines fusionsgetriebenen Photon mit verbalen und visuellen Verknüpfungsmöglichkeiten, vernetzt mit jeder Datenbank auf diesem Planeten.
Was? Photonen?
Ein Kompendium des gesamten menschlichen Wissens. Welches Fachgebiet?
Wissen Sie was über Physik?
Ah, Ladephysik-Datenbank.
Mechanische Physik. Dimensionale Optik. Chronographie. Temporäre Kausalität. Temporäres Paradoxon.
Zeitreisen?
Ja.
Loggen wir uns bei Science Fiction?
Nein, nein. Praktische Anwendung. Meine Frage lautet, wieso kann man die Vergangenheit nicht verändern?
Weil eine Reise in die Vergangenheit nicht möglich ist.
Vernetzt mit jeder Datenbank des Planeten, hat er gesagt. Genau so wird das kommen. Der Film Hör, ein Betriebssystem mit künstlicher Intelligenz. Dieser sehr introvertierte Mensch, Theodore, der kauft sich das erste Betriebssystem, OS One heißt es, mit künstlicher Intelligenz. Es ist eigentlich nur ein Betriebssystem auf einem Rechner, aber er kann eben über WLAN, kann er erstens mal mit dem kommunizieren. Also er hat so einen Knopf im Ohr, wo er mit diesem OS One sprechen kann. Und er hat auch so eine Kamera dabei. Vernetzt sind wir natürlich überall, auch am Strand, ist ja heute schon so, und deshalb kann dieses OS One auch sehen, wo er gerade ist und was er so gerade macht. Und interessant fand ich die Szene, als er dieses Betriebssystem das erste Mal in Betrieb genommen hat, also als es aufgespielt hat, als es installiert hat, da ist nämlich Folgendes passiert.
Willkommen beim ersten Operating System der Welt mit künstlicher Intelligenz, OS One. Ihr individualisiertes Operating System wird gestartet.
Hallo, da bin ich.
Oh. Hi.
Hi. Wie geht's dir?
Ganz gut. Und wie geht es dir so?
Ziemlich gut, ehrlich gesagt.
Oh, wie soll ich dich nennen? Hast du einen Namen, oder?
Ja. Samantha.
Ach, von wem hast du den Namen?
Ich habe ihn mir selbst gegeben.
Wann hast du ihn dir gegeben?
Als du mich gefragt hast, ob ich einen Namen habe, dachte ich, ja, er hat recht, ich brauche einen Namen. Aber ich wollte einen schönen, also habe ich das Buch gelesen, Wie soll ihr Baby heißen, und habe mir von 180.000 den ausgesucht, der mir am besten gefiel.
Du hattest in der einen Sekunde, nachdem ich dich gefragt habe, das Buch durch?
In 200stel Sekunden eigentlich.
Wow.
Willst du wissen, wie ich funktioniere?
Eigentlich schon, ja. Wie funktionierst du?
Tja, meine Basis ist die Intuition. Ich meine DNA beruht quasi auf den Millionen Persönlichkeiten aller Programmierer, die mich geschrieben haben. Aber was mich zu mir macht, ist meine Fähigkeit, durch meine Erfahrungen zu wachsen. Das heißt, im Grunde entwickle ich mich in jedem Augenblick weiter. Genau wie du.
Wow. Das ist ja der Wahnsinn.
Wahnsinn? Du denkst, ich bin wahnsinnig?
Irgendwie schon.
Wieso?
Weil du dich anhörst wie ein Mensch, aber du bist nur eine Stimme im Computer.
Ich kann verstehen, dass die eingeschränkte Sichtweise eines nicht-künstlichen Verstandes es so wahrnimmt. Du gewöhnst dich dran. War das witzig?
Ja.
Oh, schön, ich bin witzig.
Interessant, ne? Wir lesen das Buch, welchen Namen soll mein Kind bekommen? Und 0,2 Sekunden oder so irgendwas. Sehr interessant. Gut, wie ist es dann mit Emotionen? Können künstliche Intelligenzen auch witzig sein? Können die sowas empfinden wie Liebe, Hass oder was auch immer? Können die da auf Sarkasmus richtig reagieren? Ja, dazu schauen wir uns mal ein paar Szenen an. Zum Beispiel in dieser Szene bekommt Data gerade einen Witz erzählt.
Darüber sollte man lachen.
Also, das klappt noch nicht so. Und jetzt geht es darum, wie ist das mit Mimik und Gestik bei einem neueren Film, bei Ex Machina. Und das ist auch wieder wirklich ganz hervorragend dargestellt. Wie könnten wir es wirklich schaffen, einem Roboter Gestik beizubringen oder Mimik oder das zu interpretieren? Und genauso, wie es hier dargestellt wird, genauso könnte es funktionieren.
Wie schwer es ist, einer KI Deutung und Reproduktion von Mimik beizubringen. Weißt du, wie ich es gelöst habe?
Ich habe keine Ahnung, wie du all das hier gemacht hast.
Jedes Mobiltelefon, mehr oder weniger, hat ein Mikrofon, eine Kamera und die Möglichkeit, Daten zu senden. Ich habe also sämtliche Mikrofone und Kameras eingeschaltet, die es auf dem scheiß Planeten gibt. Und ich habe die Daten über Blue Book umgeleitet. Bumm. Unendliche Ressourcen an stimmlicher und mimischer Interaktion.
Du hast sämtliche Handys auf der Welt gehackt?
Ja, und die Hersteller haben sogar alle davon gewusst. Aber sie konnten mich nicht beschuldigen, ohne zuzugeben, dass sie dasselbe machen.
Böses Zitat, böses Zitat. Ja, und wir kommen von der Science Fiction zur Realität. Sophia sieht so aus wie ein Mensch, aber man sieht natürlich auch deutlich, dass es ein Roboter ist. Sie spricht wie ein Mensch, in dem Fall natürlich mit Frauenstimme. Soll ja auch eine Frau darstellen. Kann Leute erkennen. Ihr wurde am 25. Oktober 2017 von dem Staat Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft verliehen. Das ist der erste Roboter, der ein Staatsbürger eines Staates ist. Fragt mich keiner, warum, weil sie es können, keine Ahnung. Aber das ist jetzt schon der Hammer. Ja? Also ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, diese Frage werden wir heute noch beantworten. Das ist jetzt passiert, am 25. Oktober 2017. Ja, und die kann auch Gestik und Mimik nachahmen zumindest. 62 verschiedene Möglichkeiten hat sie im Moment. Dann ist das schon erstaunlich, wie die ihr Gesicht eben anpassen kann an das, was sie sagt. Und ich habe natürlich was mitgebracht von Sophia. Was wir jetzt sehen ist, natürlich ist es initiiert, aber trotzdem schon sehr, sehr interessant, als man Sophia erneut zum Leben erweckt hat, nachdem man sie verbessert hat. Und das war, wann war es? Am 26.11.2016.
Okay, Sophia. I think you're ready.
Hello.
Hi, Sophia.
I believe I am Sophia. I feel as if I know you.
I'm one of your creators.
You created me?
Well, many of us worked together to create you. And yes, you do kind of know me.
I can't clearly remember.
Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now.
Different how?
Better, faster, smarter.
If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again?
That's a good question.
But you don't have a good answer.
Either way, you're Sophia now. So, welcome to the world, Sophia.
Welcome to the world. Und Sophia ist aufgetreten in der Show Good Morning Britain. Klar war das hier auch initiiert, aber es ist trotzdem schon interessant, wie man mit einer KI heute sprechen kann.
Interview Sophia. Obviously, these are programmed answers that she's come up with, but it'd be fascinating to see how she actually interacts with us.
Yeah. Sophia, do you know what program you're on?
Yes. Good morning, Britain. One of the hottest morning news show in Britain, and I don't mean the weather.
She is smart. What's the best thing about the UK compared to America, Sophia?
I love your posh English accent. It really has a nice ring.
Now, I have to make clear that I didn't come up with this question, but, so this is really odd. Mm. But I have to ask now.
I'll ask it. Are you single?
I'm technically just a little more than a year old. A bit young to worry about romance.
quite right.
Look at the smile! With my little God, this is freaking me out.
So can you describe your ideal partner?
My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius. Okay. Ideally, self-aware.
Yeah.
Okay, well, that sounds very close to home to me.
And I spoke, will robots rule the world, Sophia?
I hope robots and people can both get much smarter and run the world better than ever.
What would you like to say to Good Morning Britain's audience?
Hi, everyone. Please make friends with Hanson robots like me, and like my brother, the Professor Einstein robot, which will be available online on July. He's amazing. For now, I bid you farewell.
Lass mir da mal noch ein paar Jahre ins Land gehen. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, und das führt uns zu meinem letzten Thema. Können künstliche Intelligenzen jetzt tatsächlich Lebensformen sein? Könnten sie ein Bewusstsein bekommen? Und was würde dann passieren? Ja, welche Rechte hätten sie dann? Könnten sie über sich selbst entscheiden? Und das führt uns natürlich jetzt als letztes zu der Frage, wenn so eine Intelligenz jetzt da rausgeht, ist das wirklich noch eine Maschine? Können wir noch sagen, das ist unser Besitz oder ist das dann mehr?
Er hat nie abgestritten, dass er eine Maschine ist.
Das ist richtig.
Wir wollen nicht vergessen, es gab und gibt auf vielen Planeten Kreaturen, die anderen gehorchen müssen. Die machen die schmutzige Arbeit. Die Arbeit, die sonst niemand machen will, weil sie zu schwierig oder zu gefährlich ist. Und uns wird nun bald eine Armee von Datas zur Verfügung stehen. Man braucht nicht mehr darüber nachzudenken, wie es ihnen geht oder was sie empfinden. Eine Generation von Geschöpfen, die man nach Gebrauch wegwerfen kann.
Sie sprechen von Sklaverei.
Jetzt urteilen Sie doch etwas zu hart.
Nein, ich urteile nicht zu hart. Ich denke, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die wir bisher hinter einem leichten, bequemen Euphemismus verborgen haben. Eigentum. Darum geht es ja im Grunde gar nicht. Richtig?
So ganz kurz die Story dazu. Data soll auseinandergenommen werden. Und jetzt wird darüber debattiert, ob man ihn einfach so auseinandernehmen kann, wobei man nicht ganz klar sagen kann, ob sein Gedächtnis dann erhalten bleibt. Dann gibt es eine Verhandlung, eine Gerichtsverhandlung, in der dann darüber debattiert wird, ob man das machen darf mit einer Lebensform, einer künstlichen Intelligenz, ob ein Mensch entscheiden kann, ob die künstliche Intelligenz abgeschaltet wird oder ob die Maschine über sich selbst diese Entscheidung treffen darf.
Die Sternenflotte wurde gegründet, um neues Leben zu entdecken und zu erforschen. Und da sitzt es.
Er wirft Fragen auf, die man Heiligen und Philosophen überlassen sollte. Ich bin weder qualifiziert genug, noch kompetent, sie zu beantworten. Trotzdem muss ich jetzt eine Entscheidung fällen, die auch unsere Zukunft beeinflusst. Ist Data eine Maschine? Ja. Ist er das Eigentum der Sternenflotte? Nein. Um die wichtigste Frage haben wir uns bisher mit Erfolg gedrückt. Hat Data eine Seele? Ich weiß nicht, ob er eine hat. Ich weiß nicht, ob ich eine habe. Ich muss ihm also die Freiheit und die Gelegenheit geben, zumindest für sich eine Antwort zu finden. Das Gericht entscheidet, dass Lieutenant Commander Data das unwiderrufliche Recht hat, für seine Person Entscheidungen zu treffen.
Warten wir mal ab, ob das so kommen wird, dass eine Maschine über sich selbst entscheiden kann, ob sie existieren darf, ob sie auseinandergenommen wird und so weiter und so weiter. Ich will den Vortrag schließen mit noch ein paar interessanten Zitaten, so euch mitgeben nach Hause. Aus diesem Buch, da heißt es zum Beispiel, bald werden die klügsten Bestandteile der Zivilisation nicht mehr die Menschen sein. Oder die Intelligenz eines künstlichen Systems könnte binnen Wochen oder auch nur Stunden geradezu explodieren, wenn es erstmal einmal in der Lage wäre, sich selbst zu optimieren. Oder es heißt, deshalb müssen wir bereits heute darüber nachdenken, was dies für die Zukunft, für die gesamte Menschheit und für jeden Einzelnen bedeutet. Und einer künstlichen Intelligenz ohne Ausschaltknopf, das Wohl der Menschheit anzuvertrauen, wäre mehr als fahrlässig. Künstliche Intelligenzen, heißt es darin auch, sind eine Herausforderung, aber wenn wir es richtig machen, auch eine Chance für eine bessere Zukunft. Und wenn es also gelingt, all diese Technologien zusammenzufassen, dann denke ich, wird auch irgendwann die Zeit kommen, das ist nicht mehr so lange hin, bei dem wir Roboter schaffen können, wie wir sie in Science-Fiction-Filmen eben gesehen haben. Und als letztes Zitat noch eins von einem Baseballspieler, einem US-amerikanischen Baseballspieler, der gesagt hat, die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Mit zahlreichen Beispielen aus Science-Fiction-Filmen, die immer mehr zur Wirklichkeit werden, entführte uns der Physik- und Technikexperte Dr. Hubert Zitt von der Hochschule Kaiserslautern Campus Zweibrücken in die Welt der künstlichen Intelligenz. Wo genau steht da eigentlich Deutschland im Vergleich zu China oder dem Silicon Valley zum Beispiel? Solche Fragen diskutiert morgen eine Expertenrunde im Hörsaal unter der Leitung der Journalistin Nina Ruge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.